Also eine Vokabel, die ich auch mit Wertschätzung verbinde, ist Sinnhaftigkeit. Und Wert ist für mich eigentlich die Frage nach dem, was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich, wirklich wichtig? Was ist mir wichtig? Was ist einer Firma wichtig? Niemand ist alleine erfahren und klug genug, um alle komplexen Probleme der Welt zu lösen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vitamin W rund um Wertschätzung in der Arbeitswelt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Dennis Buss und zusammen mit Doro Fromberger bin ich euer Podcast-Host. Im echten Leben, wenn ich gerade keinen Podcast mache, dann begleite ich Unternehmen auf dem Weg hin zu einer authentischen Arbeitgebermarke und zu gutem Content.
Ja, hallo auch von mir. Ich bin die eben schon genannte Doro Fromberger und neben meinem Dasein auch als Podcast-Host unterstütze ich Führungskräfte und Teams bei der Entwicklung und Umsetzung von einer wertschätzenden Unternehmenskultur, denn die hat einen maßgeblichen Einfluss auf Bindung auch von Mitarbeitenden und auch auf Attraktivität eben als Arbeitgeber, also auch auf das Recruiting.
Mit unserem Podcast wollen wir in regelmäßigen Abständen Impulse setzen und über Best-Practice-Beispiele zum Thema wertschätzende Unternehmenskultur berichten. Dabei wollen wir euch Infos und Impulse geben, aber vor allem auch AkteurInnen, VordenkerInnen und MacherInnen zu Wort kommen lassen.
Ja, ganz genau. Und eben einen solchen haben wir heute auch zu Gast, nämlich einen Akteur, Vordenker und Macher, und zwar Herrn Dr. Gebhard Grimm, Gründer, Geschäftsführer und Partner der Dreikon Management Consultants in Bonn. Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute hier sind.
Ja, freut mich sehr, hier zu sein.
Ja, wir diskutieren heute mit Ihnen unter anderem, wie es gelingen kann, die Ressource Mensch gerade in der Unternehmensberatung auch wertzuschätzen, statt sie zu verbrauchen. Ja, Herr Grimm, Sie sind ja von zu Hause aus eigentlich Physiker. Eigentlich was ganz anderes als das, was Sie jetzt gerade im Bereich Unternehmensberatung machen. Jetzt seit 20 Jahren sind Sie als Unternehmensberater und Unternehmer mit Ihrer eigenen Beratung, der Dreikon Management Consulting, tätig. Sie kennen die Kultur der Big Five, die in hohem Maß auf Effizienz, auf Erfolg getrimmt ist. Und das beeinflusst ja auch in erheblicher Weise den Umgang mit der Ressource Mensch. Was hat Sie da nachhaltig besonders berührt und welchen Einfluss hatte das eigentlich auf Ihre eigene Unternehmensgründung?
Ja, ich bin eingestiegen damals bei einem Spin-off von MBB. Also MBB sind die bekannten Marken im Top-Management-Consulting. Und da habe ich schon gemerkt, also dass die Unternehmenskultur für mich deutlich positiver war, als ich sie vermutlich bei der Mutter erwartet hätte. Ich bin dann, weil diese kleine Boutique verkauft wurde, ohne zu kündigen, bei einem der großen, damals Big Five, heute Final oder Big Four, Beratungskonzerne, die aus der Wirtschaftsprüfung kommen, und habe da über mehrere Jahre als Senior Manager erlebt, wie man spannende Projekte mit Mitarbeitern, die nicht immer, ich sage mal, zu 100% wertschätzend behandelt wurden, abarbeiten kann. Ja, ich habe das selber auch erlebt. Also ich kam in die Beratung, da war ich schon erwachsen, was auch nicht immer der Fall ist. Ich hatte schon drei Kinder. Und mir ist mein Privatleben, meine Familie genauso wichtig wie der Beruf, und das lässt sich auch gut vereinbaren. So, und es gab ein Erlebnis, das war für mich so ein bisschen so ein Wake-up-Call, wo ich so meine Zweifel habe oder hatte, ob die wertschätzende Unternehmenskultur in der Firma, in der ich damals war, wirklich das Optimale ist oder ob man das noch vielleicht verbessern kann. Und zwar ging es um den wertschätzenden Umgang mit Urlaub. Ja, und zwar Urlaub mit der Familie, der ist wichtig und der ist uns heute bei Dreikon auch heilig. Also man kann Projekte um Urlaub herum planen, man muss nicht die Mitarbeiter aus dem Urlaub zurückrufen. Und mir ist genau das passiert. Und das war so ein bisschen so ein erster Schritt zur inneren Kündigung. Ja, weil das war, also eine Vokabel, die ich auch mit Wertschätzung verbinde, ist Sinnhaftigkeit. Und es war eine Aktion, da musste ich meinen Urlaub unterbrechen für eine Flugreise, für ein Meeting von einer Stunde, dessen Sinn sich mir nicht erschlossen hat, weder davor noch danach. Ja. So, und das ist ein Beispiel für nicht ganz optimalen wertschätzenden Umgang mit Mitarbeitern.
Ist das, Herr Grimm, vielleicht auch der Grund, warum, wenn man sich Ihre Recruiting-Kampagne anschaut, Sie suchen ja immer Charaktere, also offensichtlich auch Menschen, die einen besonderen Wert auf Werte und Wertschätzung legen. Ist das auch so ein Stück weit gespeist aus Ihrer eigenen Erfahrung, das ganz bewusst auch anzusprechen, auch schon im Recruiting?
Ja, ich fange wieder vielleicht mit meiner eigenen Erfahrung an. Als Physiker ist man ja auf den ersten Blick Exot. Auf den zweiten Blick gar nicht. Es gibt sehr, sehr viele Physiker in der Beratung. Und als Physiker ist man auch, sagen wir, gewohnt, dass man vielleicht die Dinge anders angeht als zum Beispiel der Kaufmann, ja, oder andere Berufsgruppen. Ich habe es gemerkt, wenn die Kombination aus, sagen wir, Selbstbewusstsein und eigenen Fähigkeiten und sagen wir, der Stimulation des Arbeitgebers zur Entfaltung dieser Fähigkeiten zusammenpasst, dann kommt viel kreatives Potenzial heraus. Ja, und deswegen sagen wir auch jeder Mensch. Diversity ist ja gerade ganz hoch im Kurs. Egal welches Geschlecht, welche Herkunft, hat seine eigenen Stärken, sein eigenes Profil. Und es ist, glaube ich, sehr entscheidend, also für die Wertschätzung und die Wertschöpfung, die damit zusammenhängt, dass man jeden Menschen da abholt in seinem Potenzial, wo er steht, ja. Und gerade in der Managementberatung gab es lange, heute noch so ein Standard-Skill-Profil, was man dann meiner Meinung nach eher den Mitarbeitenden überstülpt, anstatt zu erkennen, dass da vielleicht Potenziale sind, die nicht genau in dieses Profil reinpassen und für deren Entfaltung ja, man eher zuhören, stimulieren und auch vielleicht motivieren, Zutrauen vermitteln sollte, dass die Mitarbeiter genau dieses Potenzial einbringen. Und das sind dann die Charaktere, ja, die sich auch in Demut, ja, als Charakterkopf in einem Team vieler Köpfe einbringen, und das Team macht dann den Erfolg.
Ich finde, in diesen Skills, die Sie jetzt genannt haben, ich finde, da nähern wir uns eigentlich schon sehr diesem Begriff Werte, ne? Und weil Werte steckt ja irgendwie in der Wertschätzung, Werte, denen man sich persönlich und als Organisation auch verpflichtet. Können Sie das ein bisschen spezifizieren? Was sind denn so Werte, denen sich Ihr Unternehmen Dreikon verpflichtet fühlt? Und wie werden diese Werte gelebt?
Ja, also ich habe mir vorhin noch auf dem Weg hierher überlegt, was ich denn persönlich mit dem Begriff Wertschätzung verbinde. Und Wert ist für mich eigentlich die Frage nach dem, was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich, wirklich wichtig? Was ist mir wichtig? Was ist einer Firma wichtig? Und damit hat es auch sehr viel mit Sinnhaftigkeit zu tun. Und Wert und Wertschätzung und auch ein Wertbeitrag hat auch sehr viel mit Wirksamkeit zu tun. Und wir haben uns bei Dreikon in der Partnergruppe viel Zeit genommen, um die Werte, hinter denen wir alle, und zwar ohne Kompromiss, als Menschen, dann als Firma stehen konnten, herauszuarbeiten. Und da kam Sinnhaftigkeit, Wirksamkeit heraus, und das als Grundlage, um dann über die Kreativität der Mitarbeiter nachhaltige Lösungen zu erarbeiten, die Freude vermitteln bei der Arbeit. Und als mehr oder weniger als No-Brainer haben wir Kompetenz als Wert drüber geschrieben, aber die Kompetenz gehört dann dazu, und die wird auch, die kommt dann zur Entfaltung, glaube ich, wenn man die anderen drei Werte in der richtigen Firmenkultur lebt. Ja, das sind die Werte, wo ich immer noch überrascht bin, dass ich persönlich auch heute noch zu 100% hinter diesen Werten auch stehen kann, auch als Mensch.
Das ist sehr interessant, denn die Werte, die Sie genannt haben, da fällt mir so spontan ein, dass gerade dieses Thema Sinn, und ich will jetzt nicht sagen Purpose, es ist eben so abgedroschen leider auch inzwischen, aber Sinnhaftigkeit und wirksam werden, was ja auch damit viel damit zu tun hat, dass man gewisse überhaupt Freiräume hat, wirksam werden zu können, dass man die gewährt bekommt. Das hat sehr, sehr viel oder wird häufig in Verbindung gebracht mit der Generation Z und der davor. Ist es aus Ihrer Erfahrung so, dass das eher eine jüngere, ich sage jetzt mal, Bewerbendengruppe oder Mitarbeitendengruppe ist, die sich dadurch besonders angesprochen fühlt? Würden Sie das auch gezielt zum Beispiel im Recruiting so kommunizieren? Oder ist es etwas, was eigentlich unabhängig jetzt vom Alter oder von der von der Zielgruppe eine Rolle spielt.
Also wir sind jetzt schon über 20 Jahre auf dem Markt mit Raycon und hatten uns eigentlich immer auch auf dem Arbeitsmarkt dadurch differenziert, dass wir den Mitarbeitenden oder den Arbeitssuchenden, Jobsuchenden im Consulting ein Arbeitsumfeld anbieten, in dem sie sich eben auch sehr gut entfalten können. Und auch damals war das quasi in Konkurrenz zu meiner Meinung nach vordergründigen Werten wie hohes Einkommen, wie bekannte Brands, wie wichtig mit vielen Meilen durch die Welt reisen. Und deswegen haben wir auch damals schon die Menschen, die Mitarbeiter angezogen, die auch für die Werte standen, die wir dann auch kultiviert haben. Habe aber schon den Eindruck, dass sich die aktuellen jüngeren Generationen dann auch deutlich für mich in eine gute Richtung entwickelt haben, dass sie eben nicht mehr so leicht empfänglich sind für den schnöden Mammut. Ja, also kennt ja jeder. In der Beratung wird mit viel Gehalt gelockt, was man aber mit viel Arbeitseinsatz sich hart erarbeiten muss. Und das ist meiner Meinung nach weder sinnvoll noch wertschätzend.
Sie haben gerade sehr spannende Sachen dazu gesagt, wie man zum Beispiel Mitarbeitende locken kann. Häufig lockt man ja auch vielleicht mit dem Wert Erfolg, dass man sagt, bei uns kannst du erfolgreich sein, vielleicht aber auch bei uns musst du erfolgreich sein, wenn man so an die gängigen Unternehmensberatungsideen denkt, wenn man an das große Credo der Big Five oder Big Four denkt. Wie würden Sie selber aus heutiger Sicht Erfolg beschreiben, als Erfolg für sich, als Führungskraft, aber auch für die Mitarbeitenden?
Also für mich persönlich ist Erfolg, vielleicht sogar wenn ich in einer Lebensbilanz auf dem Sterbebett sagen kann, ich habe einen mit Demut, vielleicht auch einen kleinen, aber im Rahmen meiner Möglichkeit maximal wirksamen Beitrag zur Werterhaltung, Wertsteigerung unserer Welt beigetragen. Weil ich komme jetzt automatisch zu der Verbindung. Für mich hat Wertschätzung immer auch was zu tun mit Nachhaltigkeit und wertschätzender Umgang mit Menschen, mit menschlichen Ressourcen ist für mich nicht zu trennen von dem Umgang mit den Ressourcen unserer Lebensräume. Nachhaltigkeit heißt wirklich, auch unsere Daseinsgrundlagen zu erhalten. Und deswegen nochmal zurück auf die Frage nach dem Erfolg als Unternehmen. Für mich ist auch der Erfolg eines Unternehmens dann erreicht, wenn das Unternehmen mit allen Mitarbeitenden das, was an Wertbeitrag, an Potenzial zur Entfaltung kam, um eben die Werte, nach denen man strebt, sinnvoll, wirksam und für die Mitarbeiter erfüllend Dinge zu tun, hinter denen man steht. Also ich tue mir schwer, das jetzt zu messen an KPIs, wie zum Beispiel Gewinnsteigerung unserer Klienten. Wenn wir dadurch helfen, auch nachhaltig, und das ist ein Thema, was immer stärker bei uns im Leistungsportfolio drin ist, nachhaltig auch den Beitrag unserer Kunden, ja, als Wertbeitrag, als mehr oder weniger kleinen Beitrag für die Wertsteigerung und unserer Welt am Ende, wenn ich es mal ein bisschen hochtrabend formuliere, dann bin ich zufrieden. Und das ist jetzt dann für mich fast egal, also wie viel Millionen, Milliarden Wertbeitrag in Euro dahinter stecken oder in Dollar. Wichtig ist, dass wir als Firma und ihre Mitarbeitende einen sinnvollen, wirksamen Beitrag geleistet haben.
Sie haben gerade die Mitarbeitenden auch nochmal so angesprochen. Was ist Erfolg für die Mitarbeitenden? Für mich wäre mal eine Frage, wie entwickelt man denn eigentlich Mitarbeitende? Wie entwickelt man auch die Talente ihrer Mitarbeitenden? Weil manchmal kommen die ja vielleicht auch in jungen Jahren zu Ihnen, haben eine Vorstellung, was Unternehmensberatung, was Managementberatung ist. Haben Sie da auch einen Ansatz, wie Sie das Skillset auch weiterentwickeln?
Ja, es gibt also einen Teil des Skillsets, was sich, sag mal, in der Branche über die Jahre als sehr wirksam erwiesen hat, was aber in den letzten Jahren zu einseitig quasi als Zielkorridor für die Mitarbeitenden verwendet wurde. Also wir gehen zunehmend stärker darauf ein, uns zu lösen und zu erkennen, dass in einem Mitarbeitenden individuelles Potenzial steckt, das man erkennen, eröffnen und dann zur Entfaltung bringen muss. Und zwar auch im eigenen Sinne, ja, weil dann ist auch der Erfolg fürs Unternehmen größer. Und es gibt zum Beispiel auch das Beispiel von hochsensiblen Menschen. Hatte ich kürzlich auch einen Beitrag drüber gesehen. Das ist für mich, die eine ganz andere Art von Wahrnehmung haben, die Dinge wahrnehmen, die es mir zum Beispiel sich sonst nicht erschließen würde. Und wenn ich jetzt da mit meiner Perspektive drauf gucke und mehr oder weniger ignoriere, dass es neben meiner Wirklichkeit noch eine andere Wirklichkeit gibt, dann springe ich sehr kurz. Ja, das heißt, also eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis in der Mitarbeiterentwicklung ist, dass man zuhört, dass man demütig, aktiv zuhört, ja, damit man tatsächlich die schlummernden Potenziale der Mitarbeitenden erkennt, identifiziert, zur Entfaltung bringt und dann auch im Miteinander, im Team dann wesentlich mehr erreichen kann, als wenn man das quasi nur mit einer Schmalspur Skillset Ausrichtung machen würde.
Das finde ich ein hochinteressantes Thema, auch gerade, dass Sie die Hochsensibilität angesprochen haben. Ich habe dazu auch einen wissenschaftlichen Beitrag vor einiger Zeit gehört. Und was Sie ja in dem Zusammenhang auch sagten, ist, es braucht Zeit, es braucht eine gewisse Haltung, es braucht eine Offenheit, um eben eine Sprache zu lernen, die ich brauche, oder eine Form der Kommunikation, um mit jemandem, der ganz anders konditioniert ist als ich, überhaupt sprechen, kommunizieren zu können. Das betrifft ja dann in erster Linie eben auch Führungskräfte, also die mit Mitarbeitenden zusammenarbeiten, die einfach mit dieser Ausstattung sozusagen ins Team reinkommen. Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Bringen Führungskräfte das mit? Ist das erlernbar? Oder in welcher Weise ist es überhaupt erlernbar? Wie kann das gefördert werden? Also diese Haltung der Führungskräfte, mit solchen Mitarbeitenden dann auch umzugehen und sich einzulassen, sie zu entwickeln.
Ja gut, also wir tauschen uns im Führungskreis genau über diese Problematik aus. Und da ist auch, sagen wir, jeder Jeck, jeder Rheinländer sagt auch anders. Aber wir haben alle erkannt im Partnerkreis, dass wir schon unsere Erfahrung weiterbringen und weitergeben müssen, in dem Sinne, wie ein Meister seine Schüler auch ausbildet. Aber das ist eben auch für einen Meister, egal ob das jetzt Handwerk ist oder bildende Künste, dass der jeden Mitarbeiter in seinem individuellen Potenzial erkennt. So, und das heißt, im konkreten Doing, also man entwickelt ja meistens die Mitarbeitenden auf den Projekten, Learning by Doing, flankieren natürlich auch durch Trainings und andere Maßnahmen. Aber man konditioniert die Fähigkeiten in den Projekten. Und da ist dieses Thema nicht nur Vertrauen, sondern auch Zutrauen in den Mitarbeitern. Ja, das ist eigentlich auch eine Haltung letztendlich des Führenden. Und wie man dann den Mitarbeitenden stimuliert. Ich persönlich lege mir sehr viel Wert, dass die Mitarbeitenden sehr früh die Eigenverantwortung für ihre Aufgaben übernehmen. Weil wenn sie darauf warten, dass da der erfahrene Partner ihnen schon sagt, wie es geht, dann kommt eben genau das nicht, was wir eigentlich wollen, nämlich, dass sie ihr Potenzial entfalten. Ja, das heißt also, es gehört Eigenständigkeit und auch Selbstbewusstsein, ja, was jeder junge Berater vom ersten Tag an auch schon haben kann und haben dort immer ein Stück weit Demut von beiden Seiten. Das gilt eben auch für den erfahrenen Partner nach 20 Berufsjahren. Niemand ist alleine erfahren und klug genug, um alle komplexen Probleme der Welt zu lösen. Dann bräuchten wir keine Berater, dann wäre die Welt nicht so, wie sie ist.
Wenn man jetzt das nochmal so betrachtet, ist sehr spannend, dass Sie ja beschreiben, dass eben gerade dieses Zusammenspiel auch von Charakterköpfen, also von sehr unterschiedlich ausgestatteten, eben hochsensiblen, kreativen, auch aber sehr analytisch denkenden Mitarbeitenden, wenn man das mal so als Gesamtheit sieht und dann entsteht eben auch viel daraus. Aber es braucht eben auch Raum, damit es überhaupt entstehen kann. Es muss gefördert werden, gepflegt werden. Was würden Sie sagen, können andere Unternehmen davon lernen? Weil es scheint ja wirklich ein Erfolgsmodell eben auch zu sein. Also welche Ratschläge, welche Erkenntnisse gibt es, wo Sie sagen, das kann man da mitnehmen oder das können andere Organisationen lernen?
Ja gut, es fängt bei der Unternehmenskultur an, dass man eben eine wertschätzende, Zutrauen demonstrierende Unternehmenskultur hat. Also ist ja so in typischer Weise in Großkonzernen arbeitet man sehr, sehr arbeitsteilig. Da ist der Raum zur Entfaltung relativ begrenzt. Ja, und wenn diese Unternehmen das Arbeitsspektrum öffnen und den Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, eben auch ihren eigenen Arbeitsplatz aktiv zu gestalten, dann ist es ein großer Schritt nach vorne. Das heißt aber auch weg von starren Strukturen, von starren Organigrammen, zu einer flexiblen Arbeitsteilung, ja, die auch der VUCA-Welt auch gerechter wird.
Hieße das möglicherweise auch, dass man so weit geht, dass man komplett selbst organisiert, also holokratisch auch arbeiten würde? Das würde ja eben auch diesem Prinzip entsprechen.
Also genau das haben wir bei uns in der Firma auch schon praktiziert. Also wir haben holokratische Strukturen, Methoden auch angebracht und angewandt. Wir bringen das nicht in allen, aber in einigen Kundenprojekten auch ein. Das muss ja nicht schwarz-weiß gemacht werden. Auch da ist für mich die Haltung und die Kultur schon mal wichtig. Also holokratisch heißt einfach eine Haltung, dass man wirklich auch als Führungskraft eben nicht über eine Hierarchie, sondern vielleicht über eine Verantwortung agiert. Ja, und das, im Prinzip bei den Dingen, die wir tun, in unseren Arbeitsprozessen, man eigentlich immer auf Augenhöhe ist mit allen Kollegen. Und das ist eigentlich für mich auch so ein Grundgedanke von Holokratie. Ich habe da so ein Bild, also von der Ebene, ja, wo keiner überhöht ist, ja, und wo die Arbeitsteiligkeit, man auf einer Ebene darstellen kann, aber keiner sitzt irgendwie auf einem Thron über anderen.
Ja, auf Augenhöhe ist ein schöner Begriff eigentlich, der das gut auf den Punkt bringt und der ja der Haltung entspricht und Voraussetzung überhaupt, um so arbeiten zu können, so selbstorganisiert.
Auf Augenhöhe sind wir ja heutzutage auch sehr häufig mit künstlicher Intelligenz. Das heißt, wir bauen immer stärker Tools in unser Arbeitsleben mit ein. Wir nutzen KI für Arbeitsergebnisse und vielleicht haben Sie da auch eine Meinung zu. Was glauben Sie, was macht künstliche Intelligenz mit der Arbeitswelt, aber auch mit dem Thema Wertschätzung? Denn wertschätzend sein heißt ja auch werterhaltend. Verlieren wir vielleicht Wert durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz?
Also wir hatten kürzlich bei einer Firmenveranstaltung, wir hatten die Überschrift Arbeits- und Ressourceneffizienz 4.0. Damit war aber vor allem auch die Effizienz der Humanressourcen gemeint, die natürlich nicht ohne KI gedacht werden können. Ja, ich meine, früher waren die Unterstützer, die man bei den Prozessen hatte aus der IT, Excel und PowerPoint, ja, in Zukunft hat man zumindest über Chatbots Assistenten, die virtuell wie ein Kollege auch arbeiten können. Wichtig ist eben, dass man bei der KI immer auf ethische Aspekte achtet. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber sie auch nicht verteufelt, weil den Fortschritt kann man nicht aufhalten und kommt auch am Ende meiner Meinung nach eigentlich den menschlichen Arbeiten auch zugute, weil dann vielleicht das eben schon mehrfach besprochene Potenzial, die Stärken, die der Mensch einbringen kann, noch stärker profiliert werden können, weil man repetitive Dinge, die man sonst vielleicht machen muss, die aber nicht unbedingt so wertschöpfend sind, über eine KI oder über den digitalen Kollegen erledigen lassen kann.
Ja, beziehungsweise ist ja inzwischen auch schon ein neues Berufsbild sozusagen entstanden, nämlich das Prompt Engineering, wie ich jüngst gelesen hatte. Also da ist ja im Prinzip menschliche Intelligenz einfach gefragt, um über die künstliche Intelligenz eben die werthaltigen Informationen im Grunde genommen auch zu generieren.
Für mich wäre noch eine Sache spannend zu erfahren. Wir haben am Anfang gehört, dass Sie ursprünglich Physiker sind, dass es durchaus eine große Berechtigung hat, als Physiker in den Bereich Unternehmensberatung zu gehen und dass es hier sehr viele gute Überschneidungen gibt, dass es auch in den Unternehmensberatungen vielleicht viel mehr Menschen mit naturwissenschaftlichem Hintergrund gibt, als man, zumindest als ich, als Geisteswissenschaftler so denkt. Haben Sie vielleicht einen Einblick für uns, inwieweit beeinflusst Ihr physikalisches Wissen Ihre Herangehensweise an Probleme in der Unternehmensberatung oder an ganz aktuelle Managementprobleme? Vielleicht haben Sie da ein Beispiel für uns, bei dem Ihre physikalische Denkweise vielleicht auch besonders geholfen hat.
Okay, da gibt es jetzt für mich zwei Aspekte. Also einmal sagen wir die Art und Weise, wie man mit Problemen umgeht. Ich habe promoviert in der Elementarteilchenphysik, indem man in sehr abstrakten Welten unterwegs ist, aber da eben auch lernt, Lösungsstrukturen zu entwickeln, die man dann, und das habe ich in der Praxis erlebt, überraschend gut auf praktische Themen von Unternehmen, Institutionen und so weiter übertragen kann. Also die Problemlösungsfähigkeit des Physikers, der eben nicht vorgeprägt ist, sagen wir, durch einen Fachhintergrund, ja, sondern also eher sagen wir, unvorbelastet an die Probleme rangehen kann. Das ist ein wichtiger Aspekt. Was die Haltung angeht, also war für mich persönlich eigentlich noch viel wichtiger. Also als Elementarteilchenphysiker lernt man sehr schnell die Begrenztheit der menschlichen Erkenntnis. Und für mich ist klar, dass wir als Menschheit, als Physiker oder egal welche Wissenschaft sie nennen, wir nie auch nur annähernd das erfassen können, was die Welt und unsere Umgebung wirklich ausmacht. So, und das bringt einem schon eine sehr authentische Demut. Ja, verbunden natürlich mit einer Neugier, man will ja möglichst noch tiefer eindringen und verstehen. Also das treibt mich, das hat mich schon in der Physik getrieben und auch in der Beratung. Ich habe diese demütige Neugier. Ja, also ich will die Dinge verstehen, bin mir aber auch klar, ich werde die Welt als Ganzes nie verstehen. Aber jeden Schritt, den ich tiefer eindringe in komplexe Probleme, bringt mir Freude. Ja, und das ist auch eins unserer Firmen-Credos ist, wir machen komplexe Dinge einfach. Ja, und das geht ja auch dann, wenn man mit einer Kombination aus Demut und Neugier und Offenheit rangeht.
Herr Grimm, Sie hatten das Thema Ressourceneffizienz ja auch im Rahmen Ihres Offsites gerade angesprochen. Und da kam mir so der Gedanke oder die Frage, der Umgang mit der eigenen Ressource spielt da ja auch eine ganz entscheidende Rolle. Also wie wertschätzend gehe ich denn mit meinen eigenen Kapazitäten um? Das hat ja auch viel damit zu tun, wie definiere ich für mich Erfolg? Und wie ist die, in welcher Kultur befinde ich mich? Wie wird das entsprechend gewertschätzt? Was ist da so Ihre Erfahrung? Bringt man das mit? Muss man das lernen, fördern?
Also ich will vielleicht eine persönliche Erfahrung erwähnen. Also für mich hat Ressourceneffizienz auch sehr viel mit einem bewusst nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt zu tun. Und ich hatte mal die Gelegenheit, eine sogenannte Schwitzzeremonie der Lakota-Indianer mitzunehmen, wo ich wirklich beeindruckt war, wie da die Ehrfurcht, die Wertschätzung vor jedem Blatt, vor jedem kleinen Tier auf dem Boden, was man sonst gar nicht wahrnehmen würde, wirklich zelebriert wird und zwar im besten Sinne zelebriert wurde und auch nochmal deutlich machte, also für die Haltung, dass man als Mensch in die Natur eingreift, aber nur eben so weit eingreifen sollte, dass man sie insgesamt erhält. Und dieses Thema Werterhaltung, das ist eine ganz entscheidende Sache. Das gilt eben auch für die Dinge, die wir als Berater machen, und sollte die tragende Zielsetzung sein.
Und das gilt dann auch für die eigene Ressource, also die Ressource, Energie, die ich zur Verfügung habe, um sie in meine Arbeitskraft, in meine Tätigkeit einzubringen.
Genau, weil ich meine, es gibt auch das Beispiel nachhaltige Forstwirtschaft. Ich meine, also man zielt ja darauf ab, dass man diese Ressourcen nachhaltig, also eigentlich für die Ewigkeit, erhält. Und das heißt jetzt eben auch für die eigene Arbeitskraft, wenn ich Mitarbeiter wie eine Zitrone auswetsche im Sinne einer Wegwerfgesellschaft oder eine neue Zitrone kaufe, ist es eben nicht nachhaltig. Oder auch wenn ich mir persönlich zu viel zumute. Und da sorgen wir auch dafür, dass unsere Mitarbeitenden eben nicht 16 Stunden, auch nicht in der Regel nicht mehr als 10 Stunden am Tag arbeiten, weil das auf Dauer eben nicht die Ressource funktionsfähig erhält. Also das heißt, es ist auch egoistisch für die Firma und eben nachhaltig. Deswegen würde ich so als Metapher vielleicht sagen, also Mitarbeiter werden dann gut entwickelt, wenn man eine nachhaltige Entwicklung der Ressource Mensch erkennen kann.
Ja, vielleicht abschließend noch eine Frage. Wir hatten ja ganz am Anfang auch über Berufseinsteiger gesprochen, also die eben in die Beratung gehen und welche Fähigkeiten und Erwartungen die auch mitbringen. Können Sie uns einen Ausblick geben oder auch eine Einschätzung dazu geben, welche Fähigkeiten und Kenntnisse oder welche junge Mitarbeitende auch mitbringen sollten, wenn sie in die Beratung gehen?
Also grundsätzlich war es für Berater schon immer entscheidend, dass sie mit einer Haltung in die Beratung gehen und mit einer Fähigkeit, komplexe Dinge offen verstehen zu wollen. Und auch vielleicht die Fähigkeit mitbringen, das dann auch umzusetzen. Das heißt, fachliche Ausbildung ist eigentlich nicht so entscheidend, sondern die Fähigkeit, sich auf immer wieder neue Probleme, Aufgaben einzulassen. Ja, und das gehört auch zu diesen sogenannten Future Skills. Und das ist für mich jetzt schon seit 20 Jahren wichtig, aber ist, glaube ich, jetzt, wenn die Welt sich immer schneller dreht und VUCA und BANI und so weiter wird, natürlich umso wichtiger. Deswegen, also sage ich auch den jungen Menschen, also wichtig ist eigentlich die Fähigkeit zu lernen, und die sollte man auch, sagen wir, an den Hochschulen mitbekommen haben. Also weniger, sagen wir, die Schublade voll mit Fakten, sondern das Hirn, die Persönlichkeit trainiert, auch in Zukunft neue Fakten, neues Wissen sich anzueignen, und auch die Fähigkeit zu haben, das dann anzuwenden und wirksam werden zu lassen.
Ja, da würde ich fast sagen, das ist ja im Grunde, sind ja schon Qualitäten und Fähigkeiten, die man viel früher lernen sollte, bevor man überhaupt über den Berufseinstieg nachdenkt oder in die Beratung oder über eine Beratung nachdenkt, im Grunde eigentlich ja schon in der Schule lernen sollte. Also eine neugierige, offene und wertschätzende Haltung. Da könnte man noch an einer ganz anderen Stelle ansetzen, um da förderlich zu werden und wirksam.
Ein sehr schönes Schlusswort, liebe Doro. Herzlichen Dank und Ihnen vor allem ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Grimm, für das Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Doro, ich habe schon viele gute Ansätze jetzt zum Thema Wertschätzung im Kontext Unternehmensberatung gesehen. Und auch, wie man die Ressource Mensch dort eher wertschätzt, statt sie zu verbrauchen. Wollen wir die Ansätze mal rekapitulieren und zusammentragen?
Ja, unbedingt, Dennis. Und lass uns doch vielleicht einfach mal mit den Werten anfangen. Und das, wie wir uns ihnen auch verpflichten können. Also mit Dr. Grimm wurde es ja wirklich sehr klar, dass es essentiell ist, sich auf diese Werte zu besinnen, sich zu verpflichten. Das gesamte Management-Team muss eben dahinter stehen und aktiv daran mitarbeiten, dass Werte sich entwickeln und eben auch gelebt werden. Also es geht immer um Haltung und Verhalten.
Genau, Doro, richtig. Und ich habe mir dazu auch noch notiert, dass so eine von Vertrauen und Zutrauen geprägte Unternehmenskultur unerlässlich ist. Also die muss sein. Es geht darum, eine Umgebung zu schaffen, in der sich Mitarbeitende eben wirklich entfalten können.
Richtig. Und diese Entfaltung ist auch nur möglich, wenn die Organisation flexibel ist, also Selbstorganisation ermöglicht und vielleicht auch holokratisch ist. Und das bedeutet, dass Mitarbeitende die Möglichkeit haben sollten, ihren Arbeitsplatz aktiv mitzugestalten, und Hierarchien sollten natürlich durch Verantwortung auf Augenhöhe ersetzt werden.
Gehen wir noch mal einen Schritt zurück zu den Werten. Spannend fand ich, dass das Werteleben ja noch einen Wahnsinnsvorteil hat. Also wenn man es schafft, Werte zu leben, dann kommen die Kompetenzen der Mitarbeitenden erst richtig zur Entfaltung. Also mehr Kompetenz, mehr Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit in der Arbeit. Wertschätzung und Wertschöpfung gehen Hand in Hand.
Ja, das bringt es total gut auf den Punkt. Absolut wahr. Und es ist wirklich unglaublich, wie viele Aspekte wir jetzt schon in diesem Interview gefunden haben. Und diese Zusammenfassung und diese Takeaways, also sprengen wirklich fast den Rahmen. Wir könnten echt noch viel mehr dazu sagen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass Wertschätzung auch einen nachhaltigen Umgang mit eben Ressourcen bedeutet. Und bei Einstellungen von Mitarbeitenden müssen die richtigen Potenziale erkannt werden, also die richtigen und passenden Charaktere mit an Bord geholt werden, gleich von Anfang an. Und wenn man diese Charaktere dann im Unternehmen hat, dann kann man ihnen immer noch weitere notwendige Skills auch weiter beibringen. Also erkennen des Potenzials der Mitarbeitenden und dann auch zur Entfaltung bringen, das ist eben entscheidend.
Ich fand diesen einen Punkt auch noch wichtig, Demut, also auch zuhören. Also bei der Führung von Menschen demütig sein, zuhören, aber eben auch schon beim Recruiting. Demütiges, aktives Zuhören spielt meiner Meinung nach da wirklich eine zentrale Rolle. Führungskräfte müssen nicht nur Vertrauen, sondern eben auch Zutrauen, wie schon mal gesagt, in konkreten Projekten zeigen. Damit können sie dann das Potenzial ihrer Mitarbeitenden wirklich nutzen. Aber naja, das hatten wir ja auch gerade schon und ist ja fast schon ein Mantra. Das geht am besten in einer von Vertrauen und Zutrauen geprägten Unternehmenskultur.
Also für mich total interessant und neu war auch der Vergleich mit der Physik. Durch die Problemlösungskompetenz, die Physiker haben, die ohne einengende Strukturen entsteht, können wir uns inspirieren lassen. Also das Wissen um die eigene Begrenztheit auch, schafft eben diese demütige Neugier und Offenheit. Und das ist eine wichtige und wertschätzende Haltung in der Führung.
Oh ja, an die Physik hatte ich als Geisteswissenschaftler auch noch nicht gedacht. Das ist ein echt guter Punkt, Doro. Also als letztes, in Anführungszeichen, hätte ich noch das Thema Future Skills, über das wir noch mit Dr. Grimm gesprochen hatten. Die Fähigkeit, sich immer wieder auf Neues einzustellen und lernen zu wollen. Das ist entscheidend und eigentlich sollte das auch schon in der Ausbildung gefördert werden.
Absolut. Und alles in allem können wir wirklich sagen, es war ein total schönes und interessantes Interview mit vielen spannenden Aspekten wieder rund um das Thema Wertschätzung. Und dann lass uns doch jetzt, Dennis, auf der Zielgeraden unserer Podcast-Folge einbiegen und uns mal wieder unsere Wertschätzungshacks anschauen. Hast du dir was überlegt? Ich habe einen.
Absolut. Ja, super. Erzähl mal.
Okay, ist mir gerade letztens erst passiert. Also mir hat jemand eine Idee geschenkt und die Person hat gesagt, hey, also ich habe so viele Ideen und ich kann sie gar nicht alle umsetzen und vielleicht kannst du was damit anfangen. Ich war total verblüfft und habe gedacht, großartig, da kann jetzt wirklich was draus entstehen. Und für mich heißt das als Hack, ich schenke jetzt auch gerne mal eine Idee oder einen Impuls.
Eine Idee zu verschenken ist echt eine gute Idee, Doro. Danke dir fürs Teilen. Nehme ich direkt mit. Ich für meinen Teil habe diesen Hack mitgebracht, der jetzt auch sehr frisch aus der Praxis ist und gleichzeitig vielleicht auch fast schon ein bisschen zu konkret. Es geht um Arbeitserleichterung für KollegInnen. Teilt eure Tools und teilt euer Wissen. Ihr wisst es, Silo-Wissen ist total out. Einmal in der Woche sollte es einen Wissensteiltermin geben, einen Wissenssharing-Termin geben, bei dem ihr maximal offen sein solltet, was euch gut hilft und was ihr weitergeben wollt. Bei mir sind es seit Erscheinen von ChatGPT so ganz typische KI-Tools, die ich total gerne ausprobiere und Tipps und Tricks weitergebe, wie man sich die Arbeit und das Leben einfach leichter machen kann durch künstliche Intelligenz.
Super, Dennis, vielen Dank. Zwei echt coole Hacks, die auch gut sich ergänzen, zusammenpassen, Ideen zu verschenken und Wissen zu teilen. Das ist wirklich toll. Und ja, wir werden auch in den nächsten und kommenden Folgen uns noch weiter und tiefer mit ganz verschiedenen Aspekten der Wertschätzung in Unternehmen und Organisationen beschäftigen und das natürlich weiterhin mit sehr, sehr interessanten Interviewgästinnen. Also, liebe Zuhörerinnen da draußen, bis bald und bleibt wertgeschätzt.
Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns bewertet. Bis zum nächsten Mal bei Vitamin W.